berufen werden, berufen sein. Christ werden, Christ sein. Viele von uns haben wahrscheinlich gedacht, man muss nur richtig wissen, wie man Christ wird. Und dann ist man es ja. Lebe, was du bist. Wir haben den Levi als einen Exponenten, eine herausragende Persönlichkeit der Voraussetzungslosigkeit, der Liebe und Berufung Gottes. Denn er war ein sprichwörtlicher Sünder, der nichts von sich mitbrachte. Und wir haben gesagt, auch wenn wir keine Steuerbeamte und Zuhälter sind, gilt die Voraussetzungslosigkeit auch für uns. Wir wollen uns einer zweiten Person zuwenden, nämlich dem Petrus. Petrus ist der Jünger, an dem wir am besten die Bedingungslosigkeit, Levi Voraussetzungslosigkeit, Petrus Bedingungslosigkeit der Nachfolge kennenlernen. Und wie ich vorhin sagte, dass man sehr schön bei den Berufungsgeschichten der Evangelien ein Schema, ein Grundraster erkennen kann, möchte ich es euch nur vergegenwärtigen. Wir gehen dann nach Matthäus 14, aber ich erinnere euch nur an Matthäus 4, 18 zum Thema, wie wurde Petrus Jünger, wie wurde er Jünger? Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er, Jesus, er sieht Menschen, er wählt Menschen, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die Namen werden genannt, denn es geht um die Personen als Personen. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Auch hier wieder ganz knapp, wir erfahren etwas von dem, woher jemand kommt, der berufen wird. Die beiden waren nicht Zöllner, sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach. Ausdrücklicher Ansprache, ausdrücklicher Zuspruch, ausdrückliche Aufforderung. Im Wort werden wir berufen, wir werden angesprochen in der Begegnung. Ausdrücklich folge mir nach. Verbunden hier mit der Verheißung, ich will euch zu Menschenfischern machen. Eine wunderschöne Umschreibung, eine Aufnahme ihres Berufes. Bisher habt ihr Fische gefangen, in Zukunft sollt ihr in Gänsefüßchen natürlich Menschen fangen. Das ist nicht lieblos gemeint, sondern es soll bedeuten, ihr werdet ganz andere Wirklichkeiten haben. In Zukunft habt ihr es mit lebendigen Menschen zu tun. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihnen nach. Das ist ganz analog zu Levi bis in die einzelnen Elemente. Jetzt gehen wir ein paar Wochen weiter. Wir wissen nicht genau, wie viele Monate. Inzwischen waren die Jünger schon etwas eingeübt in die Nachfolge. Sie hörten Jesus, versuchten es sich zu merken, fingen an, schon selber zu predigen. Sie guckten Jesus zu und versuchten, ihm nachzufolgen. Nachfolge im Sinne von Imitation, von Imitation. Sie lernten von ihrem Meister, ihrem Lehrer. Sie nannten ihn auch so. Lehrer, Schüler, Meister, Jünger bedeutet, er kann es schon, wir können es noch nicht. Und das Ziel ist natürlich, man will ja nicht ewig in der Penne bleiben, sondern das Ziel ist, irgendwann einmal habe ich meinen Lehrer eingeholt, spätestens beim Abitur. Denn von jedem Lehrer lerne ich das Beste. Und weil ich ja von mehreren Lehrern das Beste lerne, bin ich im Abitur fitter als alle Lehrer. Das habt ihr gar nicht gemerkt, als ihr Abi machtet oder wenn ihr es macht. Nicht? Deshalb nämlich, weil ihr in verschiedenen Fächern fit seid und die sind es ja jeweils nur in ihrem eigenen. Also, das Bild von Lehrer und Schüler, das Bild von Meister und Jünger läuft auf Selbsterübrigung des Meisters hinaus. Es geht um Imitation und Lernen. Ich werde immer besser, ich werde immer stärker. Und da Jesus großzügig die Jünger einbezog, merkten die gar nicht so richtig, was ist unser Teil, was ist sein Teil. Sie wurden fast schon übermütig. In Matthäus 14 war der absolute Renner. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder waren alle bei der Predigt. Aber nicht genug, dass Jesus hier 5000 predigte, sondern dann hat der Meister das Ganze noch getoppt, indem er die Jünger provozierend fragte, was machen wir jetzt mit all denen, wo sollen wir die denn hinschicken so spät am Abend, die müssen wir doch versorgen. Und er hat tatsächlich 5000 Bedürftige plus ihren Familien versorgt. So gut wie aus dem Nichts, aus fast nichts. Falls jemand von euch in der Lage in der Küche arbeitet, dem fällt da was zu ein. Nicht, das ist eine Herausforderung, die sich öfters stellt. Nicht, dass man mehr versorgen muss, als man vorbereitet war. Die Jünger waren high. Das war absolut spitze. Nicht, das war das Fest aller Feste. Die waren berauscht. Nicht? Und als Jesus sie dann ins Bötchen schickte, der Kahn konnte die Jünger fast vor Begeisterung nicht halten. Nicht? Die schwärmten noch und begeisterten sich gegenseitig und stritten wahrscheinlich, wer hat jetzt mehr 1000 Brote verteilt und wer hat mehr Krumen eingesammelt. Nicht? Die waren völlig überdreht. Wie hat Jesus sich verhalten? Völlig konträr zu den Jüngern. 14,22. Alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein mit seinem himmlischen Vater. Während wir das Wir mit Jesus gerne als Sprungbrett nehmen für unsere Selbstüberschätzung. Das heißt, wir lassen uns von ihm anschubsen und werden dann übermütig. Hat Jesus nie vergessen, dass er ausschließlich im Wir mit seinem himmlischen Vater, der Vater in mir und ich in ihm, sagt er Stereotyp, immer gleichlauten im Johannesevangelium, das Unmögliche tun kann. Nachfolge bedeutet nicht Imitation. Nachfolge bedeutet Partizipation. Nicht nachmachen, sondern teilhaben. Lest daraufhin einmal das Johannesevangelium. Es ist das ganze Johannesevangelium, eine Entfaltung dieser beiden Verse. Warum ging Jesus auf den Berg, um mit seinem Vater allein zu sein? Weil für ihn Gottesbeziehung, Vaterbeziehung alles war. Das Wir mit seinem Vater. Das Einüben des Wir im Erfolg und in der Krise. Nichts will ich ohne meinen Vater sein, alles möchte ich mit meinem Vater sein. Wir haben vorhin kapiert, dass der Mensch das Ich erst im Wir entdeckt. Wer ich bin, kann ich immer nur in den Augen eines anderen erkennen, dann weiterentwickeln und so weiter. Jetzt lernen wir, dass ich im Wir das Du entdecke. Ich bin nicht ich, sondern ich bin wir. Im Wir bin ich und ich bin für das Du und habe an ihm teil. Jesus wird ja als der Sohn Gottes beschrieben. Da würden wir sagen, warum muss Jesus noch beten? Der hat doch schon genug gelernt. Warum muss der noch stille Zeit machen? Was hätte Jesus in der halben Stunde vorhin gemacht? Der hätte wahrscheinlich nur auf die Uhr geguckt und gesagt, wann kommen die endlich wieder? Ich habe schon genug Vatergemeinschaft gehabt. Nee, im Gegenteil. Er wäre als Erster auf die Wiesen rausgelaufen und in den Wald, weil er das Geheimnis verstanden hat. Leben ist Teilhaben. Leben ist Entfaltung. Leben ist nicht Machen, ist nicht Krampf, ist nicht Leistung. Teilhaben, Entfaltung des Wir. Interessant ist, dass Jesus ja hier nicht angefochten war. Also wäre die Milch sauer gewesen, die Brötchen wären ausgegangen und die Fische hätten nur Gräten gehabt. Dass er dann ins Beten geht, das hätten wir verstanden. Wann betest du? Na, wir beten in der Regel dann, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Bedürfnisse haben, wenn wir irgendetwas wollen. Und wenn du mal richtig einteilst deine Gebetzeiten, wie viel Prozent verteile ich eigentlich auf Liebeserklärungen Gott gegenüber? Wie viel Prozent auf die Frage, Herr, wie geht's dir denn heute? Wie viel Prozent auf die Frage, was sind heute deine Probleme und wie viel Prozent Beschäftigung mit mir selber? Dann rutscht das, glaube ich, ziemlich stark in die Selbstbeschäftigung. Jesus aber war auf das Wir konzentriert und er war es nicht in der Not, sondern erst recht im Erleben. Wenn du anfängst, dein Gebetsleben einmal auf das zu konzentrieren, was Gott dir geschenkt hat, geht es dir schon mit einem Schlag viel besser. Ich gehe normalerweise, ich rede jetzt nicht zu euch, als würde ich hier oben stehen und hätte es gefressen und ihr müsstet es lernen, sondern ich erwische mich immer wieder dabei, ich gehe aus Bedürfnis ins Gebet, aber aus meinem Bedürfnis, nicht aus seinem. Und dann werde ich sprachlos, was soll ich denn Gott jetzt richtig sagen und was sind die angemessenen Worte? Ich muss nur überlegen, Herr, was denkst du denn heute? Was fühlst du denn heute? Wie geht es dir heute? Was sind deine Bedürfnisse? Im Studium habe ich etwas verdreht gelebt, weil ich so viel Gemeindearbeit und Jugendarbeit gemacht habe. Da kamen wir immer erst nachts nach Hause. Und dann hatte ich einen verdrehten Tag. Ich habe also nachts studiert und nachts gepredigt und den Tag über dann gepennt, erstmal bis zum Mittagessen. Und das heißt, meine stille Zeit habe ich immer bei Sonnenaufgang gemacht. Da bin ich da so durch die Schrebergärten in Schöneich gelaufen, da bei Böblingen, da wohnte ich als Student. Und ich erinnere mich dran, ich bin da stundenlang rumgelaufen mit der stillen Zeit und habe gesagt, also jetzt wochenlang habe ich nichts mehr gefühlt, wochenlang habe ich nichts mehr erlebt. Herr, jetzt begegne mir doch endlich. Und irgendwann, als da keine Stimme vom Himmel kam, habe ich gesagt, also wie muss ich denn der Himmel fühlen? Der denkt doch, ich bin bescheuert, nicht? Also die Engel müssen ja mit ihren Flügeln an den Kopf klatschen und sagen, was ist denn mit dem da unten los? Warum kommt der nicht mehr auf die Idee, andersrum zu fragen? Und dann habe ich gesagt, Herr, ich möchte, dass du jetzt so glücklich bist, wie ich es gerne wäre. Ich möchte, dass du dich so verstanden fühlst von mir, wie ich die ganze Zeit hier rumplärre, dass du endlich mal auf mich aufmerksam wirst. Ich möchte jetzt mal deine Sorgen mir überlegen und nicht die ganze Zeit hier mit meinem Geschwätz kommen. Das hast du doch schon beim ersten Mal gehört, da brauche ich dir nicht drei Stunden lang anzuschwätzen. Wisst ihr, was in dem Augenblick passierte? Ich hatte die Glückseligkeit in der Sekunde, von der ich wochenlang geträumt hatte. Warum? Ich war endlich im Gebet beim Du. Und nicht beim Ich. Ich habe mir überlegt, was beschäftigt Gott heute Morgen? Da fielen mir all die Menschen meiner Umgebung ein. Mir fiel ein, was in dieser Welt noch nicht stimmt. Mir fiel ein, was ich selbst schon von ihm geschenkt bekommen habe, was er mir bedeutet. Und ich habe geplappert und geplappert vor Begeisterung. Ich war minutenlang still vor Erstaunen und war glückselig. Ich war im Wir zum Du gekommen, im Gebet. Was mich faszinierte, war nicht das eigene Gefühl. Was mich faszinierte, war er. Unabhängig von meinen Gefühlen. Ich wäre nicht der Eckstein, hätte ich nicht bei der nächsten Anfechtung 4 Wochen später, als nichts passierte und meine Gebete ins Leere gingen, gesagt, wie war das nochmal das letzte Mal? Also du hast gesagt, ich möchte Gott, dass du so glücklich bist, wie ich es gerne wäre, also sage ich das jetzt. Also Herr, ich konzentriere mich jetzt mal ganz auf dich. Na, wo kommen die Gefühle? Hat natürlich nicht geklappt, das war ja nur ein Trick, nicht? Das war nicht ehrlich. Gebet bedeutet teilnehmen an Gott. Dass wir einüben mit ihm. Mich nicht mehr als Subjekt meines Lebens sehen, sondern uns als Subjekt des Lebens. Versteht? Ich sage nicht ich, du als Gegensatz. Das gibt es ja auch. Die Gesetzlichen sagen, du musst alles alleine machen. Und die Charismatiker sagen dann gerne, wenn es der Heilige Geist nicht tut, nicht, dann bleibe ich morgens im Bett liegen. Und wenn der Heilige Geist in die Schule will oder zur Arbeit will, dann kann er ja gehen. Ich bleibe liegen, also bitteschön. So funktioniert es nicht. Es funktioniert im Wir. Christus in mir und ich in Christus, im Wir mit ihm zusammen. Warum ist Jesus nach dem Erfolg ins Gebet gegangen? Das ist eine tiefe Weisheit. Habt ihr euch mal gefragt, warum Popstars, Filmschauspieler alkoholabhängig werden, drogenabhängig werden, durchknallen, keine Partnerschaft hinkriegen? Es ist nicht ihr Misserfolg, es ist ihr Erfolg. Denn in der Bestätigung und im Erfolg werden wir verleitet, uns von uns selber und unserem Erfolg her zu verstehen. Das heißt, gerade dann, wenn das Wir explosionsartig zum Erleben wird, wenn wir plötzlich etwas können, was wir uns nicht zutrauen, wenn wir berauscht sind vom Erfolg, brauchen wir die Stille umso mehr. In der Verzweiflung auch, aber im Erfolg noch viel mehr. Erfolgreiche Popsänger sind drogengefährdeter als nicht erfolgreiche. Erfolgreiche Jüngerinnen und Jünger sind gefährdeter als mittelmäßig vor sich hin dümpelnde. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Die waren ganz berauscht von ihrem Erfolg. Lukas 10 könnt ihr das nachlesen. Da wurden die Jünger ausgesandt und haben im Wir mit Christus die dollsten Sachen gekonnt. Krankheiten geheilt, vollmächtig gepredigt, da kamen Leute zum Glauben. Ja, sogar Dämonen wurden ausgetrieben mit viel Radau und viel Gedöns, Bums, da war es passiert, Menschen waren befreit. Sie kam wieder so berauscht zu Jesus und sagt, Mensch, Dämonen haben wir austreiben können. Du, der Lehrer, wie die Schüler, wir sind fast schon so gut wie du. Ein bisschen noch, aber ein halbes Jahr und dann haben wir's. Und Jesus sagt, darüber freut euch nicht. Missgunst? Nee. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind von Grundlegung der Welt. Was meint er damit? Versteh dich nie von dir selber her. Im Leid nicht? Das leuchtet ein. In der Sünde nicht, das leuchtet ein. Im Bedürfnis nicht, das leuchtet ein. Aber erst recht nicht im Erfolg, im Sieg, in der Bestätigung. Da, wo uns Leben gelingt, laufen wir Gefahr, es misszuverstehen und uns zu isolieren. Wir werden durch Christus befähigt, und wenn wir dann fähig sind, dann meinen wir seien es selber, und jetzt brauchten wir keine Liebe mehr. Ein großes Missverständnis. Falls ihr aus einer frommen Predigt kommt, dann kennt ihr die Begriffe Rechtfertigung und Heiligung. Man sagt sehr häufig, in der Rechtfertigung, im Berufen werden, im zum Glauben kommen, sind wir auf Gnade angewiesen. Das ist ganz klar. Wie soll der Levi anders zu Gott kommen? Er braucht Vergebung. Jetzt sind wir aber gerechtfertigt. Da wird praktisch unsere Schuldenuhr auf Null gestellt. Und jetzt sind wir gefragt. Das heißt, jetzt müssen wir unseren Teil dazu beitragen. Heiligung bedeutet, das eigene Leben zu verändern, zu entwickeln, im Glauben zu wachsen, zu missionieren, stille Zeit zu machen. Dieser ganze Pflichtenkatalog, das ist mein Beitrag. Gott hat den Anfang finanziert, jetzt bin ich dran. Und Menschen gehen darüber kaputt. Ich hätte beinahe meinen Glauben verloren. Mit 15 bin ich zum Glauben gekommen im CVM. Es war ganz klar, am Anfang erste Liebe. Ich war ganz berauscht, toll, warum gerade ich und Gott selbst und mich kennen und super und ewiges Leben und das auch noch geschenkweise. Also die ersten Wochen war ich wie auf Wolke 7. Da habe ich gesagt, ja gut, also ein bisschen was will ich jetzt aus Dankbarkeit ja auch tun. Also fange ich eine Jungschar an. Und bin mit meinem Rädel ins Nachbardorf gefahren, habe die Jungschar angefangen und die Andachten sind am Anfang noch freudig gewesen und dann war es aber nicht so und da wurden es nicht mehr, da wurden es weniger. Und anstatt, dass das Eis gebrochen war, bei der Andacht ist dann eher der Arm gebrochen bei dem Waldspiel. Also irgendwie, es lief nicht so. Und ich dachte dann, also irgendwas stimmt nicht bei mir, ich muss nochmal zum Glauben kommen. Silvesterfreizeit war ein super Anlass, dann hat man so Losungen gekriegt. Wenn die erste nicht gefiel, hat man gefuscht und hat sich eine andere genommen. Irgendwann einmal wird der Geist schon zuschlagen, nicht? Und da habe ich gesagt, jetzt fange ich nochmal neu an. Und dann Evangelisation, also wieder frustriert, nicht? Irgendwie, ich komme mit mir nicht zurecht und mit meinem ganzen Leben, mit meiner Gefühlswelt komme ich nicht zurecht. Also, du musst dich nochmal bekehren. Ich habe fast ein paar Schuhe abgelaufen, immer wieder neu angefangen. Und in meinem Kalender habe ich immer so ein Geburtssternchen gemacht mit der hochgesetzten 2 für Wiedergeburt, nicht zweite Geburt. Da habe ich gesagt, jetzt endlich wird es. Und ich habe mich gewundert, es wurde nicht. Irgendwas lief doch nicht richtig. Denn ich habe gedacht, Rechtfertigung ist Gottes Geschenk, Heiligung ist meine Leistung. Das ist sein Teil, das göttliche Du, Heiligung ist das Ich. Das ist es aber nicht. Die Heiligung, das Glaubenswachstum, läuft nach genau denselben Voraussetzungen wie die Rechtfertigung. Gott hat uns doch nicht geliebt, nur als Anschubser. Er hat doch nicht nur pädagogisch augenzwinkernd gesagt, ich tue jetzt mal so, als würde ich dich lieben und jetzt weißt du, wer du bist, Selbstbewusstsein und jetzt läufst du dahin und dann kann ich meine Liebe abschalten. Nee, er hat dich doch berufen, weil er dich liebt. Das ist so, als wenn jemand am Traualtar, demnächst soll ich wieder junge Leute trauen, als wenn dann der Bräutigam sagen würde, so, jetzt habe ich das Ja-Wort gegeben, jetzt können wir auseinandergehen. Ja, nee, halte mal, so ist das ja nicht gedacht. Bekehrung wozu? Bekehrung zum Wir. Bekehrung zur Gemeinschaft. Bekehrung zur Liebesbeziehung mit Christus, mich von ihm verwöhnen lassen. Eigentlich steckt das schon im Begriff. Wenn ich dich frage und liest es nach mit der Konkordanz, was heißt eigentlich heilig sein im Alten Testament? Nun, heilig konnten irgendwelche schrägen Zangen und Töpfe und Hämmer sein und Pfannen im Tempel. Warum waren die heilig? Nicht, weil die besonders schön oder charakterreich waren. Die waren ausschließlich für Gott bestimmt. Heiligung bedeutet ein zunehmendes mich öffnen für Gott. Ein zunehmendes Öffnen aller Lebensbereiche, sodass ich nichts anderes mehr als in seiner Liebe sein will. Das tollste Beispiel habe ich mal erlebt, als ein kleiner Pümpf zum Frühstück, als ich als Gastsprecher eingeladen war, kam. Der taumelte in seinem Ganzschlafanzug, nicht? Taumelte er also rein. Er konnte noch nicht sehen, es ging mehr nach Geruch und Instinkt. Und er ging zu seiner Lieblingstante, die da mit am Frühstückstisch saß, und krabbelte hoch und setzte sich dann so, nicht seine Brust, auf die Brust der Tante und umarmte sie. Und ich hatte den Eindruck, so kann man anatomisch sich überhaupt nicht abwälzen auf eine Person, dass man so viel Hautdeckung bringt mit der Haut des anderen. Er suchte Geborgenheit, er suchte Nähe, er suchte Wir. Ich guckte den an und war beschämt. Was mir in dem Augenblick klar wurde, war, was Heiligung ist. Heiligung bedeutet, mein ganzes Leben in Deckung bringen mit Christus und seiner Liebe. Mein ganzes Leben in Deckung bringen mit Christus und seiner Liebe. Und zwar nicht nur meine Gaben als Jungscharleiter und als Gemeindemitarbeiter, sondern auch all meine Not. Denn was regt einen Liebenden mehr auf, als wenn es dir schlecht geht und er fragt dich, wie geht's dir? Und du sagst, mir geht's glänzend. Unwahrhaftigkeit, das ist das, was Liebe stört. Verborgenheit, Verstecken, Masken tragen, Feigenblätter haben, das ist das, was Liebe stört. Schwachheit, Traurigkeit, Probleme stört echte Liebe nicht. Ich will, dass er alles mit dem anderen teilt. Nachfolge bedeutet Heiligung und Heiligung bedeutet mein ganzes Leben mit allen Bereichen in Deckung bringen. Dann weißt du plötzlich auch, was du in der nächsten stillen Zeit, die wir hier eingeplant haben, im Wald oder auf der Wiese in der Sonne zu reden hast. Wenn du nicht sagst, was soll ich ihm denn jetzt schon wieder sagen, ich habe doch meine besten Formulierungen heute Morgen in der stillen Zeit schon verbraucht. Sondern wenn du sagst, wo sind die verschlossenen Kammern meines Herzens? Was sind die Ekelecken in meinem Leben, die ich schon gar nicht vor mir selber öffne, vor anderen Menschen in der Seelsorge, in der Gemeinschaft nicht? Das will er wissen. Er freut sich daran, wenn du ihm den ganzen Dreck hinwirfst. Du hast eine Stinkwut auf jemand, dann äußere sie bei Gott. Lass sie nicht am anderen Menschen aus, sondern äußere sie bei ihm. Lies mal die Psalmen, Rachepsalmen, Klagepsalmen. Ja, da haben Leute sogar vor Gott geschimpft und der Herr im Himmel hat sich gefreut. Das ist Heiligung. Bei Gott seine Wut rauslassen und nicht in sich reinfressen oder bei anderen die Wut rauslassen. Bei ihm die Sorgen, bei ihm die Tränen und dann natürlich auch gerne alle Freude und allen Jubel. Aber das ist ja das, was uns leichter fällt. Überdies ist es eng geworden für die Jünger. Vor lauter Begeisterung haben die nämlich gar nicht mitgekriegt, dass Wolken aufzogen. Und während sie noch dachten, sie hätten Rückenwind vom Erfolg der Speisung der 5000, war es in Wahrheit der Sturm, der über den See Genezareth geht. Und auf dem See Genezareth kann das Wetter enorm umschlagen. Sie kamen in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Das ist Alltag. Vorhin sprach mich jemand an in der stillen Zeit, ich bin ihm dankbar dafür, dadurch kann ich es aufnehmen, und hat gesagt, wie war das jetzt, wenn es schwer fällt, habe ich es noch nicht richtig verstanden, wenn Nachfolge mir wehtut, wenn es schwer fällt. Grundlegend müssen wir kapieren, dass wir aus der Liebe heraus in die Ethik, ins Verhalten, in die Nachfolge kommen. Im Alltag aber werden wir immer wieder in Situationen kommen, wo das, was uns jetzt hier im Raum steht, was wir uns gegenseitig zusprechen, gefühlsmäßig weg ist. Die Jünger fühlten sich so, als wäre Jesus nicht bei ihnen. Sie erlebten ihren Alltag so, als gäbe es ihn gar nicht, als den Lebendigen. Und ich sage es gleich, das ist nicht nur bei euch so, wenn ihr in den Alltag zurückkommt und was dazugelernt habt und neu erkannt habt hier. Das ist auch bei mir so. Ich fahre heute Abend zusammen und dann kann es heute Abend auf der Heimfahrt schon sein oder morgen, dass ich genau diesen Sturm wieder fühle. Aber ich lebe nicht, was ich fühle. Ich lebe, was ich bin. Und das, was ich bin, definiert sich nicht durch das, was ich bin, sondern was wir sind, nämlich Christus und ich. Und das ist eine ganze Menge. Und so war es in der Tat so, dass Jesus zu ihnen kam. Er kam zu ihm mitten in der Nacht. Und Petrus sagte, ach ja, richtig, das war ja nur eine Anfechtung. Geschwind habe ich vergessen, dass es dich ja gibt. Geschwind habe ich den Sturm zu ernst genommen, das Wackeln des Bootes. Ich dachte, es wäre eine Gefahr. Aber ganz klar, Jesus, klar, Groschen fällt. Du bist ja bei uns, alles ist in Butter, wunderbar. Nein, sie sahen Jesus und hielten ihn für ein Gespenst. So ernst nehmen wir unser Bekenntnis von der Auferstehung Jesu. Da brüllen wir ihm das Ohr vor, warum lässt du mich im Stich, warum bist du nicht da, warum verlässt du mich, nur weil wir ihn nicht fühlen und den Wind spüren und er ist direkt neben uns. Ganz anrührend am Morgen der Auferstehung bei Maria. Sie klagt, sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Und als sie das den Jüngern sagt, klar, kann man es so verstehen. Und die Männer machen genau das, was Männer immer machen. Sie laufen davon, wenn sie Probleme haben. Die rennen nämlich um die Wette, auch das wieder. Männer rennen von Problemen weg. Und selbst in Problemen noch müssen sie unbedingt Wettkampf machen. Also Lieblingsjünger und Petrus laufen um die Wette, wer ist zuerst am Grab. Nicht bescheuerte Situation für Frauen. Männer können nur sagen, ja, so what, das sind wir, nicht? Maria aber lässt sich mit solchen ausweichlerischen Lösungen nicht zufrieden, sondern sie bleibt am Grab stehen, sieht die beiden Engel und sagt das Gleiche. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen mit der Kreuzigung. Und dann tritt Jesus selbst zu ihr, als der Auferstandene, steht neben ihr und fragt sie, Frau, warum weinst du? Und sie denkt, es ist der Gärtner und er kennt ihn nicht. obwohl es Jesus ist, der neben ihr steht. Und sie sagt dem Auferstandenen so über die Schulter, sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Und wenn du weißt, wo sie ihn hingelegt haben, dann sag's mir doch bitte, damit ich ihn zurückhole. Habt ihr mal einen Bewusstlosen zu zweit getragen? Ich war überrascht, wie schwer das ist. Die arme Frau sagt, ich möchte den gekreuzigten und gestorbenen Jesus durch den Garten tragen. Was für ein Bild. Das ist das Bild, das sich mir in Gesprächen mit Christen ergibt. Nachfolge bedeutet, den für mich gekreuzigten Christus durch die Welt zu tragen. Und so taumeln mir Frauen und Männer entgegen, die völlig überfordert sind mit der Nachfolge, denn sie können nicht der Heiland der Welt sein und sie können den Toten nicht durch die Welt tragen und es ist gar nicht ihre Aufgabe. Was sagt Jesus zu ihr? Berufung, Begegnung, Liebeserklärung. Er nennt sie beim Namen und sagt nur, Maria, ich bin da. Ich bin es. Das ist die Antwort in allen Anfechtungen. Christus gibt uns nicht Antworten auf unsere Probleme. Er ist in Person die Antwort. Das heißt, die Gemeinschaft mit ihm birgt auch unsere Zweifel, birgt auch unser Versagen, nimmt auf all unsere Fragen und offenen Probleme. Und sie erkennt ihn, fällt vor ihm nieder, küsst seine Füße und möchte ihn am liebsten festhalten, muss ihn dennoch loslassen, denn auch diese Begegnung, diese Erfahrung ist nichts zum Festhalten auf dieser Welt, aber sie ist nicht traurig im Unterschied zu uns, sondern sie läuft begeistert zurück und hat eine Botschaft. Bei Petrus war es so, Jesus spricht sie an, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Christsein bedeutet Einüben des Wir in allen Bezügen. Bedeutet kapieren, Christsein ist nicht Leben für Christus, sondern Leben mit Christus. Nicht für ihn leben wir, sondern mit ihm leben wir. Wir folgen ihm nicht nach im Sinne der Imitation, wir folgen ihm nach im Sinne der Partizipation. Wir haben Teil an ihm und seinem Leben und an seiner Liebe. Jetzt erkennt Petrus ihn und es geht ihm über die Lippen, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich doch zu dir. Und er hat nicht gewusst, was er sagt. Der Jesus, der auf dem Wasser steht und über das Wasser geht und damit das Unmögliche tut, nimmt ihn beim Wort. Er hört sein Gebet und sagt Petrus, okay, jetzt kommt Lektion Nummer 2. Komm zu mir. Das auf dem Wasser gehen ist im sprichwörtlichen Sinne das für den Menschen Unmögliche. Für Gott mag sein, aber nicht für einen Menschen. Wenn Christus dir sagt, geh hin in die Welt, wenn Christus dir sagt, liebe deine Feinde, wenn Christus dir sagt, teile dein ganzes Leben mit mir, dann ist das so unmöglich wie das Gehen auf dem Wasser. Christsein ist nicht schwer. Christsein ist unmöglich. So unmöglich wie das Gehen auf dem Wasser. Und wenn du an deinem Glauben gescheitert bist bisher, dann liegt es nicht daran, dass du zu schwach bist, sondern dass du nicht kapiert hast, dass du dir etwas zumutest, was du gar nicht kannst. Nur einer kann Christ sein und das ist Christus selbst. Und wenn es einem Menschen gelingt, Christ zu sein, dann liegt es daran, dass Christus in ihm und bei ihm und in seiner Gemeinschaft es mit ihm zusammen ist. Petrus, komm auf dem Wasser auf mich zu. Was für ein Bild! Und ich sehe den Petrus, so wie ich als kleiner Junge immer versucht habe, und der Fluss schon, wenn er zugefroren war, trägt. Nicht noch ganz vorsichtig klammert er sich ins Holz, dass man noch 3 Wochen später da die Fingernägel im Holz sah, nicht? Und ditcht es so mit den Füßen auf mit seiner Sandale, ob das Wasser auch tatsächlich trägt. Es trug. Dem Petrus musste nicht sagen, hab ein Auge auf Jesus. Der fixierte ihn. Der fixierte ihn. Vor lauter Angst. Der zitterte. Und das Wasser trug. Schritt für Schritt hat er im Blick auf Christus plötzlich etwas leben können, was er vorher absolut von sich aus nicht konnte. Und die faszinierende Erkenntnis ist, so wenig ich es selber kann, so sehr kann er es. So wenig ich Christ sein kann, so sehr kann er es, auch mit mir. Was habe ich mir für einen Krampf gemacht, Menschen zu missionieren, bis ich fast zu stottern anfing und es kam nichts bei raus. Und irgendwann habe ich es Christus hingeschmissen, habe gesagt, jetzt missioniere ich nicht mehr, das geht ja immer nur schief. Ich höre auf, wenn du es tun willst, dann tu es durch mich. Du hast meinen Körper, du hast meine Gaben, wenn welche da sind, du hast auch meinen Kopf und meine Zunge. Ich tue nichts mehr. 2 Wochen später sprach mich ein Mitschüler an, Hans Joachim, du bist doch Christ. Ich habe mal eine Frage. Ich habe schiers Heulen gekriegt, das ist bei Männern ja nicht so üblich. Und der dachte, so ernst ist mein Problem jetzt auch wieder nicht, gell? Dass der da gleich gerührt ist und muss ich die Tränen abwischen wie bei Rosamunde Pilcher. Das hat aber mit dem gar nichts zu tun gehabt. Das war für mich eine Lektion fürs ganze Leben. Das ist nicht immer so, es war aber eine Schlüssellektion, so viel für Petrus. Wenn ich aufhöre, Christ zu sein und anfange, Christus in mir Christ sein zu lassen, dann kommt plötzlich das, was ich verkrampft wollte, und zwar von selber. Du musst nicht Menschen ansprechen. Du kannst Christus sagen, willst du durch mich sprechen? Dann tu es, dann ergeben sich Gespräche. Und die ganze Last des Krampfes fällt von dir ab. Das ist viel folgenreicher als alle Gesetzlichkeit. Petrus ging Schritt für Schritt auf Jesus zu und blickte auf ihn. Mit Christus kann ich sogar auf dem Wasser gehen. Mit Christus kann ich auf dem Wasser gehen. Mit Christus kann ich auf dem Wasser gehen. Ich kann blub, 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 blub. Und weg war er. Was war passiert? Nun, Petrus hat im Erfolg die Voraussetzungen für seinen Erfolg vergessen. Dass nicht er es ist, sondern Christus mit ihm und er in Christus, im Wir. Er hat sich so gefreut über seinen Erfolg, dass er plötzlich nicht nur Jesus sah, sondern er guckte auf sich selber, er schaute seine Füße an, erinnerte sich an seinen Physikunterricht und sagte nur: Wenn das Wasser, das meine Füße verdrängen, schwerer ist als mein Gesamtgewicht, ist es möglich, dass ich auf dem Wasser gehe. Sind meine Füße so groß wie mein Gesamtgewicht? Es wird eng. Dann sah er den Wind, dann spürte er das Wasser auf den Lippen und dann sagte er, ich tue etwas, was ich gar nicht kann. Keine Angst, Petrus, das tust du nicht mehr lange. Blub, 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 blub. Und weg war er. Das passiert mir täglich, euch zum Trost. Immer wieder sind wir so bescheuert, unter unseren Verhältnissen zu leben. Nicht zu entfalten, was wir haben und sind. Weil wir uns auf uns reduzieren und uns anschauen, anstatt auf ihn fixiert zu sein. Wie ihr den Text ja fortgesetzt kennt, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich mache es kurz. Jesus guckt über die Schulter, sagt, Pech gehabt, der hat es auch nicht kapiert, geht weiter und lässt ihn absaufen. Da ist einer mit Bibelkenntnis. Manchmal ist das Lachen schon Ausdruck von Bibelkenntnis. Nein, so ist es nicht. Er ergreift ihn bei der Hand, stellt ihn wieder aufs Wasser und hilft ihm sofort. Ist das nicht faszinierend? Christus hat nicht eine Ideallinie für dein Leben. Und wenn du einmal abweichst, sagt er, so what, tut mir furchtbar leid, du hast es vermasselt. Das Faszinierende ist, du kannst 1000 Schritte von Christus weglaufen. Es ist immer nur ein Schritt zu ihm zurück, weil er immer bei dir ist. Du kannst deine Partnerschaft vermasseln, obwohl du dich noch so sehr angestrengt hast. Du kannst in deinem Beruf Probleme kriegen. Du kannst hier und da Probleme haben. Es ist immer nur ein Schritt zu seiner Liebe zurück. Er greift dich bei der Hand und stellt dich aufs Wasser und sagt zu Petrus, naja, immerhin, Kompliment, 10 Schritte hat es dir schon gereicht. Nein, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, jetzt will ich im Glauben wachsen. Nee. Das Problem des Kleinglaubens ist nicht, dass wir zu klein sind. Das Problem des Kleinglaubens ist nicht, dass wir mehr uns anstrengen müssen, um zu glauben, im Glauben wachsen müssen. Das Problem des Kleinglaubens ist, dass er meint, er müsste wachsen. Hör auf, im Glauben zu wachsen. Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, um dir zu vertrauen, brauche ich aber einen großen Glauben. Ist das ein Kompliment? Immer wenn du sagst, Herr, ich muss im Glauben wachsen, sagst du, du bist nicht vertrauenswürdig. Der Clou ist, wir wachsen im Glauben, wenn wir kapieren, dass es gar nicht auf unser Glaubenswachstum ankommt. Nicht unser Puls ist entscheidend. Wachsen im Glauben bedeutet zu erkennen, dass wir einen großen Gott haben. Wachsen im Glauben bedeutet, immer kindlicher zu werden, ihm gegenüber, denn er ist das Leben, er ist ja kein irdischer Vater. Wachsen im Glauben bedeutet, sich immer weniger zu schenken, dass wir seine Liebe genießen und nichts haben wollen als seine Liebe. Wir gehen in die Gespräche und ich lade euch zu beidem ein. Einerseits zu bedenken, wo versuche ich noch mit eigener Schuhgröße die Wellen unter meine Füße zu bekommen, die Christus schon längst unter seinen Füßen hat? Wo kompensieren wir, indem wir Glauben als eigene Leistung, eigenes Wachsen verstehen, im Ich, wenn auch aus Dankbarkeit und ihm zuliebe? Und wie können wir das einüben und welche Bereiche betrifft das, dass wir auf ihn schauen und auf dem Wasser uns ganz von ihm her verstehen. Also die Einladung in den Gesprächen einerseits zu betrachten, wo sind wir noch verkrampft und ich egozentrisch, selbst wenn es im Glauben ist. Und wie kann man das im Alltag machen? Wie können wir uns gegenseitig erinnern, wenn es uns so geht wie Petrus und Maria, dass wir es nicht mehr glauben, dass wir es vergessen? Wie können wir uns erinnern und uns immer mehr heiligen im Sinne alleine von ihm her verstehen? Probleme und Lösung konkret im Gespräch auszutauschen. Das ist die Einladung an euch.